Edelmetall. Der Podcast der IG Metalljugend.
Herzlich willkommen zu Edelmetall, dem Podcast der IG Metalljugend. Ich bin Linda, wie immer hier am Start für euch. Und mit dabei, auch wie immer, ist Svenja, unsere Bundesjugendsekretärin. Ich sage hallo, schön dich zu sehen.
Hi Linda, auch schön dich zu sehen. Fühlt sich ehrlich gesagt an, als wäre die letzte Folge schon eine halbe Ewigkeit her mit dem, was zwischendrin alles so passiert ist.
Ja, das kann ich komplett verstehen. Wir hörten uns direkt. Ich glaube, die Zeitrechnung ist bei mir völlig durcheinander gekommen. Das Rise Festival war zum Zeitpunkt dieser Aufnahme, ist jetzt fast 2 Wochen her, oder?
Mhm, fast 2 Wochen her.
Gut, dann bin ich jetzt wieder in der Realität angekommen. Das Rise Festival 2025 liegt hinter uns im Elbauenpark in Magdeburg. Es war ein wirklich tolles, aber auch, ja, wie jedes Festival, auch ein bisschen anstrengendes Wochenende. Wie war es denn für dich? Wo befindest du dich denn jetzt nach diesen knapp 2 Wochen auf deinem Erholungs- und Anstrengungsbarometer?
Das ist eine gute Frage. Mir geht's aktuell wieder richtig gut, kann ich sagen. Und ich hatte da auch eine tolle Zeit. Aber es war auch anstrengend. Ich weiß nicht, diejenigen, die mich da gesehen haben, haben auch gesehen, ich bin mit 2 Walkie-Talkies und einem dauerhaft klingelnden Handy durch die Gegend gelaufen. Also war es natürlich, die Nächte waren kurz, aber es war sehr schön. Und das Festival hat mir mega viel Energie gegeben. Das war wirklich cool mit so vielen Menschen, die ich ja auch aus anderen Kontexten kenne, aber Menschen, die ich dort auch kennengelernt habe, auf dem Platz zu sein, ins Gespräch zu kommen, egal ob vor der Bühne, in der Workshop-Area oder auch am Getränkestand. Das hat meinen Akku, muss man sagen, auch echt wieder aufgeladen. Ich glaube, das kennen viele, dass wenn man eine coole Sache plant und dann ist es schön da, dass man da auch beschwingt wieder rausgeht. Und so geht es mir gerade. Das heißt, Schlaf war zwar ein bisschen Mangelware, aber hey, das gehört ja auch irgendwie dazu, oder?
Ja, total. Ich finde auch, das muss bei einem Festival irgendwie auch sein, damit der Festivalmodus dann auch irgendwie angeht. Und wir wollen diesen Festivalmodus in dieser Folge auch ein bisschen weiterleben. Wir haben aber auch noch andere Themen für euch oder beziehungsweise ein anderes Thema. Wir schauen heute auch noch auf ThyssenKrupp Steel. Da hat sich nämlich in den letzten Monaten nach ziemlich viel Ungewissheit ordentlich was getan. Es gibt da jetzt nämlich einen Sanierungstarifvertrag, der auf dem Tisch liegt. Und wie der aussieht, das besprechen wir im zweiten Teil der Folge. Aber wir bleiben jetzt an dieser Stelle erst nochmal gedanklich beim Rise und wir haben uns für so einen kleinen Nachklapp, den wir machen wollen, 2 tolle Menschen hier in den Podcast geholt, die für mich und für uns alle das Festival besonders gemacht haben, neben natürlich ganz vielen anderen tollen Leuten, die auch noch da waren. Aber deswegen jetzt erstmal für mich die wichtigste Frage hier am Anfang des Podcasts. Svenja, bist du bereit, nochmal eine kleine Fahrt mit dem Elbauen-Express zu starten?
Das machen wir auf jeden Fall. Und vielleicht hier auch nochmal Grüße an den Oja Ruhrgebiet Mitte. Wir hatten ja eine kleine Verlosung vorm Festival und mit denen bin ich tatsächlich eine kleine Runde im Elbauen Express über den Platz gefahren und am Ende sogar 3. Das war eine sehr coole Tour und lass uns doch jetzt auch nochmal einsteigen, oder?
Auf jeden Fall. Nämlich genau in diese Tour. Das habe ich nämlich mitgeschnitten für den Podcast. Einsteigen bitte!
Willkommen.
Ja, jetzt
wow.
Und im Elbauen Express. Könnt ihr einmal Lärm machen hier im Elbauen Express?
Daniel, was sagst du, ist das Beste am Rise Festival?
Die ganzen Veranstaltungen und so, ganzen Workshops, einfach alles.
Hast du schon neue Freunde kennengelernt, neue Leute, die du vorher noch nicht kanntest und das ist geil?
Ja, schon, ja.
Was würdet ihr sagen, jetzt die Leute, die den Podcast hören und nicht hier sind, verpassen die was?
Ja! Juhu! Oh mein Gott! Der Pillemann! Der Pillemann! Der Pillemann ratze aus! Der Pillemann! Der Pillemann! Der Pillemann ratze aus!
Ja, und das war sie, eine kleine Rundfahrt mit dem Elbauen-Express beim Rise Festival, mit den glücklichen Gewinnern der Sonderfahrt. Und ich bin jetzt mit meinen Gedanken schon richtig zurück auf dem Festivalgelände und ich frage mich, geht es meinen Gästen hier im Podcast-Zug denn genauso? Denkt ihr auch so gerne ans Festival zurück, liebe Özge Karabulut und Robin Busch?
Ja, also das vor 2 Jahren war schon ein geiles Rise Festival und da war ich auch schon. Und umso größer war meine Vorfreude auf das letzte Rise Festival. Und als ich dann da war, es hat gepasst. Ich habe meine ganzen Freunde wieder gesehen, was mich extrem, extrem gefreut hat. Ich wünschte, es wäre länger gewesen, aber so ist es halt passiert.
Das kann ich total verstehen, Özge. Wie ist es denn bei dir, Robin? Bist du auch mit den Gedanken schon wieder direkt beim Rise und wie fandest du es denn?
Ja, also es war auf jeden Fall ein richtig tolles Wochenende, an das ich mich sehr gerne zurückerinnere. Ich war auch vor 2 Jahren schon da und das hat auch schon mega Spaß gemacht und ich erinnere mich da auch wirklich ja, sehr gerne und auch relativ oft sogar dran. Ja, letztes Jahr hat es ja nicht stattgefunden, da hatten wir dann bei uns im Bezirk ein Sommercamp an der Talsperre, war auch ganz geil, aber ist halt nicht zu vergleichen, deswegen, also ich freue mich schon aufs nächste Mal und bin sehr, sehr glücklich.
Ja, für alle, die nicht dabei waren, ich kenne euch beide nämlich von den politischen Diskussionen, die ich damit begleitet habe als Moderation. Özge war einmal bei den Parteijugenden mit dabei und du, Robin, hast mit dem Vorstand der IG Metall mitdiskutiert und jetzt sage ich schon, wir kennen uns jetzt schon ein bisschen besser. Andere Menschen, die zuhören, kennen euch vielleicht noch nicht. Vielleicht könnt ihr euch einmal nochmal in euren eigenen Worten vorstellen. Wer seid ihr denn? Woher kommt ihr? Und ganz wichtig in diesem Kontext, mit wem wart ihr auf dem Rise Festival? Özge, möchtest du anfangen?
Und mein Name ist Özge Karablut. Ich bin aus der Geschäftsstelle aus Berlin. Bin Jung- und Auszubildendenvertreterin aus dem Betrieb Hach-Lange GmbH. Das ist bei uns in Zehlendorf. Wir stellen Chemikalien und Messgeräte her für die Wasseranalyse. Und ja, ich bin in der gesamten IG Metall-Struktur immer so ein bisschen irgendwo verteilt. Also mache sehr viel Ehrenamtliches, wie zum Beispiel im Ortsjugendausschuss sein. Ich bin im Leitungskomitee des Bezirksjugendausschusses, mache auch ein bisschen Migrationsarbeit bei der IG Metall im Bundesmigrationsausschuss, aber auch bei uns in Berlin im Migrationsausschuss und bin auch im Jugendausschuss. Und mit wem ich auf dem Festival war, natürlich mit meinen ganzen, wir haben so in unserem Betrieb 4 Mädels, die alle IG Metall aktiv sind. Und wie gesagt, mein Betrieb heißt ja Hach-Lange und wir nennen uns Hachis. Deswegen würde ich sagen, ich war mit meinen Hachis auf dem Festival.
Die Hachis, Grüße gehen raus. Robin, wer bist du und wer war deine Festival-Crew?
Ja, ich bin Robin Busch, 22. Ich bin Tischler und studiere zurzeit VWL. Ich komme aus der Geschäftsstelle Märkischer Kreis im Bezirk Nordrhein-Westfalen. Und ich war natürlich mit den Leuten aus meinem Oja dabei. Das ist eine sehr, sehr coole Truppe. Wir waren vor 2 Jahren auch schon mal in einer ähnlichen Besetzung quasi unterwegs und mit den Leuten aus dem Oja vor allen Dingen unterwegs gewesen.
Habt ihr auch einen Spitznamen für eure Crew?
Nee, Märkischer Kreis kann man leider gar nicht so cool abkürzen. Also wir haben leider nicht so kreative Spitznamen bei uns.
Na, vielleicht kommt das noch. Vielleicht kann Özge euch dann noch ein paar Tipps geben. Ich war zwischendurch beim Festival auch mal auf dem Zeltplatz unterwegs und habe mich da mal umgehört, wofür die Leute denn so gekommen sind.
Ihr freut euch auf Dream, ja?
Wir freuen uns auf Dream, ja.
Schön. Was gefällt euch denn besonders am Rise neben der Musik? Weil es ist ja schon so, ihr seid jetzt hier am Anfang vom Zeltplatz. Ihr habt aber viele Nachbarn, mit denen man sich austauschen kann. Seid ihr da schon zugekommen?
Ja, tatsächlich. Mit unseren direkten Nachbarn haben wir schon ein bisschen geplaudert. Aber direkt über den ganzen Zeltplatz sind wir jetzt noch nicht. Es ist viel zu groß, viel zu weitläufig.
Ein schönes Camp habt ihr hier. Ich sehe direkt klare Kante. Habt ihr das im Transpi-Workshop gemacht?
Oh, das ist eine gute Frage. Das Ding hing schon, als ich ankam. Also, ja, wir sind gestern erst angereist. Und direkt nach der Berufsschule halt einmal von Hamburg runter nach Magdeburg gefahren mit dem Auto. Dann hier ausgeladen, Zelt aufgebaut und vorne zu Swiss.
Was ist das, was in deinem Herzen zurückbleibt, wenn du jetzt von dem Festival nach Hause fährst?
Ich denke tatsächlich schon, also im Kopf wird auf jeden Fall Musik und sowas zurückbleiben, also das, die Bands, die man gehört hat, aber im Herzen wahrscheinlich schon eher so die Leute, die man getroffen hat und kennengelernt hat. Wir sind ja hier auf unserer Ecke nur aus Hamburg, also nur in Anführungszeichen. Ja, trotzdem lernt man immer neue Leute kennen, es ist ja egal, wo man ist und ich glaube, das wird schon im Herzen überwiegen.
Das letzte fand ich auch ein sehr schönes Statement. Zu sagen, im Herzen bleiben dann doch die Begegnungen, die man da auf dem Festival erlebt. Das fand ich sehr, sehr schön. Was hat euch denn besonders gefallen? Ich habe schon gefragt, wie hat es euch generell gefallen, aber was war denn so euer persönliches Highlight?
Ich muss ehrlich sagen, dass ich nicht ein Highlight sagen kann, weil es gab tatsächlich auf jeden Fall mehrere. Deswegen will ich mich eigentlich nicht festlegen. Also ich hatte ja schon bereits am Anfang gesagt gehabt, dass ich mich so riesig gefreut habe, meine ganzen Freunde bundesweit wiederzusehen, bekannte Gesichter wiederzusehen und zu fragen, ey, yo, wie läuft's bei dir so? Wie läuft die Jaffarbeit? Wie ist es bei dir im Betrieb? Weil oftmals kommt man ja da auch so ins Gespräch und dann hört man immer mal Positives, aber auch oft Negatives. Und ich glaube, diese Gespräche, die waren eines meiner Highlights, aber auch ohne Witz Zelt aufbauen. Wie oft macht man das im Jahr? Selten. Und dann einfach mit den Leuten gemeinschaftlich, da waren Leute aus NRW, die mir geholfen haben, mein Zelt aufzubauen und so einfach diese Begegnungen, das ist Gold wert. aber auch die Workshop-Phasen und auch die Diskussion mit den Parteijugenden hat mir extrem viel Mehrwert gegeben, auch jetzt für meine Jugendarbeit zukünftig. Also ich könnte mich jetzt wirklich nicht auf eins festsetzen.
Robin, wie sieht's bei dir aus? Wie viele Highlights hast du in deinem Rucksack mit nach Hause genommen?
Ja, natürlich ganz viele, aber manche noch ein bisschen mehr Highlights als andere. Also erstmal, ich habe ein Wurfzelt, deswegen Zeltaufbauen sehr easy und sehr komfortabel hier an meiner Seite. Ich würde sagen, tatsächlich mein coolster Moment war tatsächlich das Querbeat-Konzert, weil ich studiere ja hier in Bonn und im Rheinland ist das ja auf jeden Fall sehr präsent. Also auch mit der Karnevalskultur ist Querbeat auf jeden Fall eine große Nummer. Und tatsächlich sind zwei von den Querbeat-Leuten auch auf meiner Schule gewesen, also so 10 Jahre vor uns, aber das sind halt so richtige Promis für uns. Die haben halt live auch so krass abgerissen und ich habe die vorher noch nie live gesehen. Und mir wurde so von so vielen Leuten gesagt, das musst du dir angucken, das ist so gut und die sind so krass. Und waren sie halt auch tatsächlich, also es war einfach sehr, sehr schön. Die Workshops waren auch qualitativ sehr hochwertig. Ich war in dem einen Workshop bei der Justiziarin der IG Metall und was die Frau inhaltlich da dargestellt hat, was sie drauf hatte, war also komplett krass. Das sind schon so Sachen, an die ich mich jetzt, also die schon so, doch, ich würde schon sagen, das wären so meine Highlights, ja.
Ja, Grüße gehen raus an Johanna Wenkebach, die Chefjustiziarin der IG Metall, die auch in der Sonderfahrt tatsächlich mit dabei war am Anfang. Die hat nur in einem anderen Waggon gesessen. Dann würde ich gerne nochmal fragen, habt ihr denn eine Begegnung auf dem Rise Festival gehabt mit jemandem, den ihr vorher noch nicht kanntet, wo ihr dann danach gesagt habt, geil, und sowas passiert auch wirklich nur hier? Weil da habe ich 1, 2, 3 von gehabt. Also ihr seid 2 davon. Und dann habe ich noch eine andere. Aber geht euch das auch so, dass ihr da... Weil natürlich, man trifft Leute wieder, die man schon kannte. Aber man lernt ja auch viele Leute kennen, die man noch nicht kannte. Özge.
Mir fällt sogar direkt eine Person ein. Also ich weiß nicht, ob die Leute, die jetzt gerade den Podcast hören, mich so kennen. Aber ich habe seit neuestem einen Gewerkschaftsaccount. Einen Instagram-Account. Ich nenne mich nämlich Gewerkschaftsmausi. Und da hat, ich glaube, der Kollege war aus Küste, der ist mir gefolgt auf dem Account, aber wir haben uns persönlich noch nie gesehen. Und auf dem Festival kam er dann auf mich zu und, also Grüße gehen raus an Markus, und er war so, okay, wir kennen uns durch Instagram, aber wir haben uns nie persönlich gesehen, aber es hat direkt connected, also es war richtig cool, weil wir waren auch so, okay, wir hatten so eine cringe Instagram-Verbindung, Freundschaft irgendwie, obwohl wir uns noch nie gesehen haben. Aber dann haben wir uns ein bisschen ausgetauscht, miteinander gesprochen. Richtig cool. Sowas passiert nur auf einem IG Metall-Festival, auf einer Veranstaltung.
Robin, wie sieht's bei dir aus?
Ja, ich musste direkt, als du gerade gefragt hast, daran denken, an einem Abend sind so random 2 Leute, eine Kollegin und ein Kollege bei uns in unserer Uja-Runde so aufgetaucht und meinten so, ja, wir laufen gerade rum und wollen alle unsere Nachbarn kennenlernen. Und dann waren die aber auch richtig lange bei uns. Wir haben uns richtig gut mit denen unterhalten. Und er war quasi, kam ich glaube aus Dresden, hat da so als Ingenieur gearbeitet und hat also so richtig spannende Sachen auch irgendwie erzählt. Ja, und die Kollegin kam aus dem ländlicheren Brandenburg. Und das waren einfach so sehr, sehr interessante Einblicke auch nochmal, was die quasi machen, weil sich ja natürlich auch die Branchen so ein bisschen unterscheiden. Und es war auch so eine, ja, so eine sehr, sehr schöne IG Metall Festival Begegnung einfach, dass die so offen waren, da hingekommen sind und man gleichzeitig aber auch eine Gesprächsbasis hatte, die auch über den ganzen Abend gereicht hat. Also es war ja nicht nur so ein besoffenes, ey, hallo, wir wollen euch kennenlernen, sondern es war halt auch ein gutes Gespräch, was sich angeschlossen hat. Das würde ich sagen, war so meine Festivalbegegnung vielleicht.
Ich wollte gerne bei euch auch nochmal nachfragen, Workshops. Özge, soweit ich weiß, hast du einen eigenen Workshop auch gegeben. Zu welchem Thema war denn das und wie war auch die, so die Stimmung in der Gruppe? Was habt ihr da besprochen?
Also ich habe schon vorhin erzählt gehabt, dass ich auch im Migrationsausschuss aktiv bin hier bei der IG Metall bundesweit. Und da habe ich mit der lieben Shukran, Grüße gehen da auch raus, einen Workshop gehalten zum Thema Migrationserfolge, Migrationsarbeit bei der IG Metall. Und Maschallah wert Metaller ist ja immer so unser Slogan. Falls ihr die Sticker alle kennen solltet, die kommen von uns, von Shukran besser gesagt. Ja, wir haben 3 Teilnehmer gehabt, alle auch mit Migrationshintergrund, weshalb wir auch ein bisschen das Seminar umgeändert haben und auch über unsere Erfahrungen geredet haben auf der Arbeit mit Rassismus und Diskriminierung. Hat sich halt so ergeben, weil alle bei uns einen Migrationshintergrund hatten, was aber auch schön war. Also es ist wichtig auch mal, sich austauschen zu können und auskotzen zu können, weil woanders kann man das nicht, beziehungsweise kann man, aber da ist das Verständnis eventuell nicht so groß wie bei Leuten, die das selber erfahren. Und das war eigentlich ganz, ganz schön, mal mit Leuten zu reden, die leider dasselbe erfahren und mal zu gucken, okay, wie gehen die damit um? Weil ob das ist ja für einen selber zu emotional oder Man ist überfordert, man weiß nicht, wie man damit umgehen soll, wo man hingehen soll. Und darüber haben wir gesprochen. Aber wir haben auch natürlich über unsere ganzen Erfolge zum Thema Migrationsarbeit der IG Metall gesprochen, was auch Jahre zurückging. Also angefangen aus 1960 oder so, damals schon, was für Streiks da gemacht worden sind von Hella. Da denke ich direkt an unsere Kollegin Irina, die schon jahrelang aktiv ist bei der IG Metall und aus Griechenland kam. Mit ihr zu quatschen, ist wirklich eines der wertvollsten Dinge, die man überhaupt irgendwie machen kann. Weil so viel, wie sie erzählen kann, da eigentlich müsste sie mal ein Buch rausbringen. Ist extrem interessant.
Irina kenne ich tatsächlich auch. Die habe ich mal für eine Folge von Die Metallerin interviewt. Das packe ich mal in die Shownotes. Da kann man einen Teil ihrer Geschichte auch nachhören direkt. Es ist wirklich unglaublich bewegend, diese ersten Streiks, die gerade von migrantischen Personen und vor allen Dingen Frauen ja auch angeführt worden sind, wo es so um starke Lohnungleichheiten ging, wenn ich mich recht erinnere. Ne? Also ich weiß noch, dass sie damals im Gespräch erzählt hat, ja, und dann saßen sie in der Küche und haben die Lohnzettel verglichen und da fiel dann auf, Moment, what the fuck is happening? So kann das nicht laufen. Richtig, richtig cool. Was ich immer wieder beeindruckend fand, wenn ich durch die Workshop-Area gelaufen bin, nachmittags war es dann doch immer voller. Ich habe einen kleinen Ausschnitt, da bin ich durch die Workshop-Area gelaufen und habe dann auch noch mal reingehorcht. Was findet ihr denn so toll an so einem inhaltlichen Rahmenprogramm auf so einem Festival?
Wir haben jetzt gerade Pause gemacht hier beim Workshop. Was ist denn das Thema des Workshops?
Wirtschaftsdemokratie.
Wie läuft es denn bis jetzt, der Workshop?
Ja, sehr gut. Es war angemessene Beteiligung für die Uhrzeit und wir haben fleißig diskutiert und sind jetzt auch immer noch nicht fertig. Das heißt, die Zeit hat nicht gereicht.
Ja, genau. Wir haben über Möglichkeiten für Wirtschaftsdemokratie gesprochen, Chancen und natürlich auch irgendwie Hinderungsgründe, die uns im aktuellen Wirtschaftssystem einfach bevorstehen, wenn wir solche Sachen irgendwie durch- und umsetzen möchten. Genau, und jetzt lesen wir gleich noch einen Text und werden mal schauen, was wir da für unsere gewerkschaftliche Arbeit rausziehen müssen.
Was ist für euch das Highlight hier auf dem RISE?
Das Highlight sind auch für mich eigentlich tatsächlich sogar die Podiumsdiskussionen und die Workshops, weil ich finde es ganz geil, dass es auch hier Inhalt gibt, anstatt nur Saufen und Musik.
Für mich ist auch das Highlight eigentlich so die Connection zu den ganzen Leuten, die man so auf Seminaren und in irgendwelchen Situationen kennengelernt hat, aber die so verstreut über ganz Deutschland sind. Also ich bin auch weniger wegen der Musik hier, sondern eher wegen Wiedersehen von alten Leuten.
Wir haben es am Anfang schon gesagt, woher wir uns kennen. Ich kenne euch beide von den großen Diskussionsrunden, die wir auf der Seebühne gemacht haben. Einmal mit den Parteijugenden und einmal mit dem Vorstand, mit den 5 geschäftsführenden Vorstandsmitgliedern der IG Metall. Und da würde ich gerne nochmal mit euch drüber sprechen, weil auch da habe ich gedacht, also dass ich das mache und mich dahin stelle und sage, ich möchte diese Diskussion moderieren, das ist ja mein Beruf. So, das ist ja gar nicht so verwunderlich, dass ich sage, ich mache das gerne. Aber dass sich dann noch Leute finden, Ehrenamtliche, die sagen, ich setze mich dann vor die Leute im Publikum, die da zusehen und dann diskutiere ich auch noch mit einmal Parteijugenden, wo die VertreterInnen auf jeden Fall geschult sind zu diskutieren oder mit dem Vorstand der IG Metall, die noch geschulter sind wahrscheinlich im Diskutieren. Was hat euch dazu bewogen zu sagen, nee, da bin ich mit dabei? Weil gerade du, Robin, hast ja sehr spontan gesagt, nee, da mache ich mit. Oder?
Das stimmt. Also bei mir war das so eine relativ spontane Möglichkeit quasi, mein Thema mit dem Handwerk da einzubringen. Klar, es ist erstmal eine Überwindung. Man weiß, da gucken viele Leute zu. Und man weiß auch, das sind ja auch also sehr krasse Leute, mit denen man dann da spricht, aber andererseits sind es auch einfach Kolleginnen und Kollegen und wenn man die alleine irgendwo treffen würde, würde man denen das ja auch sagen können. Also wenn ich Christiane Benner in der Kneipe treffen würde, dann könnte ich ihr ja auch genau das sagen, was ich ihr in der Diskussionsrunde quasi gesagt habe und wenn man das so einmal für sich so ein bisschen überwindet und vielleicht auch vorher ein paar Notizen sich dazu macht, was man sagen möchte, dann geht es auch irgendwie, vor allen Dingen, weil das Publikum ja aus Leuten besteht, die einen ja auch unterstützen und supporten da drin. Also da will einem ja niemand was Böses, wenn man im Kreis der eigenen Kolleginnen und Kollegen diskutiert. Und ich finde, das ist dann so eine konstruktive Atmosphäre, da kann man sich sowas trauen. Weil was ist der Worst Case? Der Worst Case ist, man verhaspelt sich und alle klatschen trotzdem und es ist nichts passiert.
Özge, siehst du das genauso?
Ja, auf jeden Fall. Also die Leute aus dem Publikum, die denken sich ja auch, also genau dasselbe, wie wir es tun. Oh mein Gott, wie traut man sich da vorne einfach zu sitzen und mitzudiskutieren? Weil da gehen ja einem mehrmals so Sachen durch den Kopf, wo du dir denkst, okay, was wird jetzt mein nächster Satz? Und welche Frage stelle ich? Und wie antworte ich jetzt darauf? Und ich war am Anfang auch extrem aufgeregt. Weißt du ja, Linda, ich kam ja zu dir und war so, Linda, ich bin so aufgeregt, ich will das nicht. Aber im Endeffekt war es trotzdem extrem cool, erstmal die Chance zu bekommen, mit Parteijugenden da vorne zu diskutieren. Aber im Endeffekt bist du dann vorne, hast dann deinen Platz, um deine Themen anzusprechen. Und dann war es auch. Also man muss diese 10 Minuten nutzen, das Geilste überhaupt machen und dann bist du glücklich. Und das war bei mir genauso. Ich saß da vorne, wurde erstmal voll angejubelt, wo ich mir dachte, ich habe noch nicht angefangen, Leute, wie kommt das jetzt? Aber das pusht ja einen noch mehr. Und das sind halt unsere Leute. Also unsere Leute, meine Leute, die, ich vertraue denen blind. Und ich weiß, dass die mich supporten. Und so war dann auch das Ergebnis meiner Diskussion, will ich sagen.
Ja. Auf jeden Fall, ich kann mich da auch noch wirklich, also ich kann mich jetzt schon direkt zurückversetzen. Ich fand das auch in beiden Diskussionsrunden, das Publikum mega, mega toll. Es hat sehr viel zu der Stimmung beigetragen. Da gehen wir gleich auch noch weiter drauf ein, gerade auch bei der Diskussion mit dem Vorstand. Aber lasst uns erstmal bei den Parteijugenden bleiben, weil das war auch unsere erste Diskussion am Freitag. Als wir diese Folge geplant haben und gesagt haben, wir wollen jetzt gerne nochmal aufs Festival zurückgucken, war von Anfang an klar, wir wollen mit Ehrenamtlichen darüber sprechen und darüber sprechen, wie haben die das Festival erlebt. Und dann wurde gesagt, Linda, mit wem würdest du denn gerne sprechen? Und dann seid ihr mir direkt eingefallen und ich habe das direkt vorgeschlagen, weil ich fand, dass eure beiden Themen, einmal Diskriminierung und Rassismus und dann auch die Frage, wie ist denn überhaupt die Repräsentanz von verschiedenen Branchen und Unternehmen in der Gesamtorganisation aufgestellt? Für mich waren das sehr prägende Momente, eure Beiträge auf den Podien, wo ich das Gefühl hatte, das wurde noch ganz viel weiter diskutiert. Und da wollte ich fragen, Özge, hast du das erstmal auch genauso empfunden? Also, ich meine, du hast den Workshop gemacht, du warst auf dem Podium. Aber abseits davon, hattest du nicht das Gefühl, dass gerade das Thema Rassismus und Diskriminierung einfach ein wirklich großes Thema auf dem Festival war?
Extrem. Also generell das Thema, sowohl in den Medien als auch in jedem Gremium, in jedem Ausschuss, in jedem Seminar, wo ich war oder was ich mal geteamt habe, da kommt immer dieses gesellschaftspolitische Thema auf. Und darüber reden alle, jede Person, sowohl betroffene Person als auch nicht betroffene Person. Und es ist ein Thema, worüber man stundenlang reden könnte. Hat man auch nach meinem Auftritt auf dem Festival, weil manche Antworten halt nicht so geliefert haben, wie man sich das hätte vorstellen können. Also es war nicht so zufriedenstellend, aber dafür die Reaktion der Leute umso geiler. Also das hat, finde ich, auch nochmal ein Statement quasi ergeben, rausgehauen. Ja, also ich hätte mir gewünscht, viel länger da vorne zu sitzen und das Thema wirklich breit zu schlagen und mit den Leuten stundenlang zu quatschen. Aber die Zeit war halt leider nicht da, was auch okay ist und verständlich, weil wir haben ja ein striktes Programm gehabt auf dem Festival. Aber ja, wichtig und richtig das Thema, auch auf dem Festival.
Voll. Und ja, du hast total recht, ne? Also es gab bei dem Podium, dafür haben wir leider auch hier jetzt nicht genau die komplette Zeit, um das nochmal nachzuklappen, was für Reaktionen es von den Parteijugenden da gab. Aber es war schon jetzt kein einfacher und kuscheliger Diskussionspunkt, ne? Aber du hast da auch nicht locker gelassen. Das war richtig gut und richtig, richtig stark. Wie war denn dein Gefühl nach der Diskussion, auch zu merken, das ist jetzt nichts, wo dieses Thema ist nichts, wo alle die gleiche Meinung haben. Da gibt es noch Menschen, mit denen muss man ins Gespräch gehen. Und die haben sich ja erstmal gesprächsbereit gezeigt. Mit welchem Gefühl bist du da vom Podium gegangen?
Also ich bin mir selber bewusst, dass jeder eine eigene und eine verschiedene Meinung hat. Aber nicht alle Meinungen müssen mir gefallen. Ich sag's ungern, aber was auch leider okay ist. Ich habe mit anderen Leuten darüber geredet. Ich wurde auch gefragt, ey, Özge, wie hast du dich dabei gefühlt? Weil es ja unschwer zu erkennen, dass ich auch einen Migrationshintergrund habe. Und ja, es ist ein emotionales Thema, aber auch ein wichtiges Thema, was auch auf Fakten basiert. Und nach der Diskussion habe ich mir so gedacht, ich hätte viel lieber inhaltlich nochmal mehr diskutiert oder mehr diskutieren wollen. Aber ich war mir unsicher, ob das jetzt irgendwie ein guter Zeitpunkt wäre oder ob es angebracht ist, weil es hätte auch sein können, dass ich explodiert wäre, weil ich so sauer war, jetzt so auf den Tisch gelegt.
Robin, du warst doch bestimmt bei der Diskussion mit den Parteijugenden, hast du zugeschaut, oder?
Natürlich. Aufmerksam, wie immer. Ja, also ich muss sagen, also ich fand den Punkt, wo es um Rassismus, Diskriminierung ging, auch mit Abstand am spannendsten und am bereicherndsten, weil, also dafür sind das natürlich schon alles Politiker und Politikerinnen genug, dass die halt auch schon wissen, wie sie sich bei den anderen Themen so ein bisschen also wie sie halt auch Antworten geben, die allen gefallen. So, und das ist halt auch nicht schwierig, sich hinzusetzen bei der IG Metall und zu sagen, dass man für Tarifbindung ist. Das kann halt jeder. Also an dem Punkt wurde es halt wirklich so ein bisschen rough. Also da wurde halt, also da sind die Karten auf den Tisch gekommen, weil das eben einfach auch im Wahlkampf, wir hatten ja Bundestagswahl dieses Jahr, auch einfach so ein riesiges Thema war. Und das ist halt auch ein Thema, also was uns auch in NRW natürlich sehr viel beschäftigt, weil auch bei uns unsere Belegschaften einfach auch sehr, sehr, sehr viele Kolleginnen und Kollegen Migrationshintergrund haben. Und das ist halt ein Thema, was die ganze IG Metall und auch die IG Metall Jugend halt so sehr beschäftigt. Das hat man da gespürt. Also da waren auf einmal halt alle sehr da und alle, die da saßen, haben da nochmal ein bisschen aufmerksamer noch zugehört als ohnehin schon. Deswegen, also es war eine spannende Diskussion. Ich fand es sehr, sehr gut, wie sich alle da geschlagen haben und eben genau an dem Punkt auch sehr, sehr wichtig, dass da auch ein bisschen klarer und deutlicher gesprochen wurde dann.
Klar und deutlich hast du ja auch auf deinem Podium dann deinen Standpunkt nochmal nach vorne gebracht, wo es darum ging, nochmal mit den geschäftsführenden Mitgliedern des IG Metall-Vorstandes darüber zu sprechen, wie sich die IG Metall-Jugend in Zukunft aufstellen möchte. Dem vorausgegangen ist ja jetzt so eine kleine Workshop-Phase, wo nochmal in kleinen Gruppen auch nochmal zu verschiedenen Fragen diskutiert wurde, nochmal ein Schlaglicht auch in die Betriebe gemacht wurde und gefragt wurde, was beschäftigt euch gerade, was sind Ängste, was sind eure Wünsche für die Zukunft? Und du warst dann quasi in der letzten Runde dieser Diskussion mit den Vorständen mit da, wo es darum ging, was wünschen wir uns denn für die Zukunft? Es geht oft um die großen Branchen der IG Metall. Es geht oft um M&E, es geht oft um Stahl. Auch da passiert ja gerade ziemlich viel, aber du hast dich getraut, dich hinzusetzen und zu sagen, so, ich habe Schreiner gelernt. Bei uns war das immer schwierig mit der Erstansprache und überhaupt mit dem Gewinn von neuen Mitgliedern und dem Organisationsgrad. Wie hast du denn die Diskussion da empfunden? Hast du das Gefühl gehabt, das ist auf offene Ohren gestoßen?
Also ich habe das eingebracht, weil das ein Thema ist, was mich einerseits persönlich betrifft, aber was ich auch in den letzten Jahren so ein bisschen mal mit mir rumgetragen habe. Ich habe mal aus Spaß nachgeguckt. Im Handwerk arbeiten 5,6 Millionen Leute, in der M&E-Branche insgesamt knapp 4 Millionen. Das heißt, wenn man über so das Handwerk generell reden würde, wäre das tatsächlich sogar größer als M&E. Und natürlich, M&E und Stahl sind so die zahlungskräftigsten und auch die bestorganisiertesten Bereiche, die es in der IG Metall gibt. Deswegen sind da die ganzen Ressourcen, aber alle anderen gibt's halt auch. Und ich habe halt eben so persönlich auch gesehen, welche Missstände quasi in der Ausbildung passieren, wenn zu wenig gewerkschaftliche Repräsentanz da ist. Und ich habe den Eindruck, die Vorstandsmitglieder wissen das natürlich. Das sind halt sehr smarte Leute, die auch die Organisation sehr gut kennen und die wissen, welche Tarifverträge es gibt und welche Tarifverträge gut sind und welche vielleicht noch ausbaufähig. Habe aber trotzdem das Gefühl gehabt, dass es sie so ein bisschen überrascht hat, dass es nochmal angesprochen wird. Weil es ist halt genau wie du sagst, es gibt halt relativ wenig beispielsweise Tischler-Schreiner in der IG Metall. Noch weniger davon sind halt irgendwie aktiv. Und dementsprechend passiert es halt selten, dass hauptamtliche IG Metall-Leute damit konfrontiert werden. Ich hatte den Eindruck, die waren da auf jeden Fall sehr offen. Ich hatte ja die Nadine auch direkt quasi was gefragt und sie wusste dann natürlich auch Bescheid. Also ich habe den Eindruck, dass es trotzdem nicht schadet, sowas mal anzusprechen. So gerade große Organisationen, da muss man halt immer wieder sagen, was einen beschäftigt, damit es irgendwann noch durchdringt. Und ich hoffe, die haben sich das auf jeden Fall irgendwie mitgenommen, als sie dann zurück nach Frankfurt gefahren sind. Aber da bin ich schon eigentlich davon überzeugt.
Hattest du das Gefühl, dass nach dem Podium diese Diskussion auch noch weiterging? Also haben dich vielleicht sogar Leute angesprochen oder hast du in anderen Runden nochmal so über dieses Thema sprechen können?
Also erstmal hoffe ich, dass es natürlich weitergeht. Ich hatte schon den Eindruck, dass es ein paar Leute beschäftigt hat und das ist ja ein Thema, was viele einfach auch nicht so direkt auf dem Schirm haben, was dann vielleicht auch ein paar Fragen aufwirft, weil natürlich sind dann schon so Fragen wie, ja, wie ist denn die Ausbildung bei euch? Und wenn ich dann sage, naja, bei uns durften halt nicht alle immer zur Berufsschule, weil die auf irgendwelchen Baustellen eingesetzt waren oder bei uns gibt es keinen Bildungsurlaub, also in NRW gibt es keinen Bildungsurlaub, wenn du in einem Kleinstbetrieb unter 10 Mitarbeitern arbeitest. Das sind ja Begriffe, das checkt ja kein anderer so auf dem Zeltplatz. Deswegen hatte ich schon den Eindruck, dass das auf jeden Fall noch ein bisschen präsenter war. Ich hoffe es natürlich irgendwie, weil mir das Thema wirklich wichtig ist, weil es halt viele Leute gibt, denen in der Ausbildung auch wirklich blöde Dinge passieren. Und ich will halt, dass das aufhört. Und das funktioniert am besten, wenn die IG Metall sich da mehr einsetzen würde. Und es wäre auch für die Zukunft der IG Metall natürlich besser, wenn sie auf mehr Branchen verteilt aktiv wäre. Deswegen, ich habe den Eindruck, das zeigt so langsam vielleicht Wirkung jedes Mal, wenn man es irgendwo anspricht.
Özge, wie war es denn für dich aus ZuschauerInnen-Sicht? Hat dich auch überrascht, dass wir dieses Thema da in der Debatte gesetzt haben? Und hast du danach auch noch weiter mit anderen KollegInnen darüber gesprochen?
Also überrascht nicht, aber sehr, sehr gut. Ich bin derselben Meinung und ich finde, dass alle Branchen repräsentiert werden sollten und finde es umso besser, wenn man auf der Bühne mit den Vorstandsmitgliedern dort die Branche auch repräsentieren kann. Ich finde es auch immer extrem schade, auch bei mir zum Beispiel im Ortsjugendausschuss, dass wir so wenige Menschen da bei uns haben, die in einer anderen Branche sind. Bei uns ist auch die Mehrheit aus M&E. Aber das finde ich auch immer jedes Mal extrem schade, auch jetzt zur letzten Kfz-Tarifrunde zum Beispiel. da waren wir im Ortsjugendausschuss und wollten ein Video zur Mobilisierung machen. Und leider war niemand aus dem KZ-Bereich da. Aber natürlich haben wir uns oder setzen wir uns genauso ein für unsere KollegInnen. Also ich finde es richtig gut auch, Robin, richtig stark, dass du da vorne gesessen hast und mal gesagt hast, nee, jetzt sind wir dran. Wir sind da. Wir sind auch represented hier auf dem Festival. Fand ich richtig gut. Vor allem auch noch die Ehre. Ich weiß nicht, ob ich das sagen darf in einem Podcast, aber ich sag auch immer zu meinen Freunden irgendwie, ich finde Christiane und Nadine sind richtige Baddies. Darf ich das sagen? Bitte keinen Hate.
Nee, aber man checkt, wir haben auch direkt danach als Oja erstmal so ein Fanfoto mit Christiane natürlich gemacht, ne? Wie sich das gehört. Es wurde auch dann erstmal sehr stolz, so Fanboy-Moment, wurde das in die Story gepackt. Also ja, es findet statt, findet auch im Märkischen Kreis statt.
Na, also alle sind wichtig und cool und sympathisch, so keine Frage, aber Frauenpower, richtige Baddies. Ja, musste ich kurz raushauen.
Völlig zu Recht aber auch, weil das Ende für alle, die nicht da waren beim Rise Festival, man hat viel verpasst, aber ich fand gerade das Ende der Diskussionsrunde mit den geschäftsführenden Mitgliedern des Vorstandes so, so krass. Als dann Christiane nochmal in ihrer letzten Antwort in so einen Brandredemodus verfallen ist, auf einmal das gesamte Publikum stand und wir dann alle gegen Faschismus aufgestanden sind. Ich kriege jetzt Gänsehaut noch, als wenn ich daran denke. Und ich musste mir wirklich ohne Scheiß die Tränen auf der Bühne verkneifen, weil ich das so ergreifend fand und so bewegend und schön einfach. Also das war für mich der Moment, der mich, glaube ich, durch den Rest des Jahres trägt. Kann ich nicht anders sagen.
Ja, voll. Und ich finde es auch für die Jugend auch ein sehr schönes Zeichen, dass sie sich auch alle zusammen die Zeit genommen haben, weil, also ich hätte auch Verständnis dafür gehabt, wenn zwei gesagt hätten, ja, sorry, wir haben hier gerade was anderes zu tun. Also gerade gibt es auch wirklich weniger stressige Jobs als IG Metall-Vorstand. Und deswegen sehr schönes Zeichen der Wertschätzung, finde ich, dass sie sich alle die Zeit genommen haben und dann sich auch so engagiert da verhalten haben.
Also wir sind so ein bisschen das Festival jetzt durchgegangen. Wir sind jetzt auch fast am Ende am Sonntag angekommen. Dann war irgendwann Abreise. Das Festival liegt hinter uns. Und es war ja dann doch, wie immer so eine Veranstaltung, bleibt das Festival nicht nur da zu diesem Zeitpunkt zurück, sondern es ist immer auch ein Aufschlag für das, was danach kommt. Und wir haben uns viel mit der Zukunft der IG Metall-Jugend beschäftigt. Was sind denn eure Wünsche jetzt auch mit dem Festival noch so im Gedächtnis für die Zukunft, die nächsten Jahre der IG Metall-Jugend? Robin, möchtest du anfangen?
Ja, also ich glaube, ich habe zwei Wünsche vor allen Dingen. Also das eine ist, dass also die IG Metall-Jugend weiterhin halt so eine starke Stimme für Jugendliche und Auszubildende und junge Beschäftigte in den Betrieben sein soll, aber halt eben noch verstärkt auch für die Leute in den kleinen Branchen. Das ist der eine Wunsch. Der zweite Wunsch, diese politische, also diese vor allen Dingen antifaschistische, stabile Haltung, die wir auf dem Festival erlebt haben, die soll bitte erhalten bleiben. Also ich habe ein bisschen Sorge, dass der Rechtsruck nicht aufhören, dass irgendwann auch die IG Metall sich dagegen nicht mehr so behaupten kann, wie es jetzt noch tut. Und ich nehme die IG Metall-Jugend immer als einen noch wacheren und noch lebendigeren Teil wahr, also in der Gesamtgewerkschaft. Und wenn es eine antifaschistische Gewerkschaftsjugend gibt, dann soll das die IG Metall sein und das soll sie auch bleiben. Aber auf die IG Metall-Jugend sollten wir uns weiterhin verlassen können.
Özge, was sind deine Wünsche für die Zukunft der IG Metall-Jugend?
Also ich würde bei allem zustimmen, was Robin gerade gesagt hat. Also eigentlich muss ich da nicht wirklich was hinzufügen. Aber ich sag mal so, die Jugendarbeit, die wir machen, die ist so enorm wichtig. Erstens zur Weiterbildung der ganzen jungen Menschen, aber auch, weil die IG Metall-Jugend das Geilste ist, was es gibt. Und ich sag das nicht, weil ich so aktiv bin und das jetzt schon ein paar Jahre mache, sondern weil ich wirklich aus dem Herzen spreche und sage, ich bin dadurch extrem gewachsen. Sowohl im Kopf als auch generell einfach die ganze Expertise, die man immer mitnimmt. Und da will ich eigentlich Shoutout an alle machen, die noch nicht so aktiv sind und sich unsicher sind, ob man mal zu einem Ortsjugendausschuss gehen soll oder die sich halt nicht trauen, da irgendwie mal einen Step weiterzugehen. Und ich sag euch nur eine Sache. Am Anfang war es bei mir genauso. Ich war auch erstmal ein bisschen zögerlich, wollte meine Ausbildung schaffen, hatte Sorgen, dass es dann irgendwie zu viel wird. Aber nein, du gehst da rein, lernst Leute kennen, die dasselbe erleben wie du tagtäglich, mit denen du dich austauschen kannst. Machst dann irgendwie bei ein paar Kongressen mit oder Ausschüssen und lernst so viel auch neben deiner Ausbildung, was dir so viel Mehrwert bringt im Leben und wo du auch dadurch so extrem wächst. Und nutzt es jetzt, weil sonst werdet ihr es bereuen. Und dann seht ihr Christiane vielleicht nicht auf der Bühne bei der Silent Disco tanzen, so wie Robin, Linda und ich es gesehen haben. Sorry.
Sehr schöne Schlussworte. Ich danke euch, dass ihr nochmal mit mir den Trip Down Memory Lane gemacht habt. Und es war sehr, sehr schön, euch auf dem Festival getroffen zu haben. Und ich wette, wir treffen uns auf den nächsten Veranstaltungen einfach wieder. So machen wir das jetzt, würde ich sagen.
Safe. Schön dabei.
Ich freue mich drauf.
Danke euch. Danke, Özge und Robin, nochmal für den tollen Nachklapp. Ich habe mich richtig zurückversetzt gefühlt auf das Festivalgelände. Und ja, genau wie die beiden gehe auch ich irgendwie sehr gestärkt durch dieses Festival, dann auch, glaube ich, durch den Rest des Jahres.
Ich fand es auch richtig gut, dass wir das jetzt nochmal gehört haben und dass die beiden auf den Podien dabei waren. Das waren richtig gute Beiträge von beiden und von allen, die da mit vorne gesessen haben, sowohl bei den Parteijugenden als auch mit unseren geschäftsführenden Vorstandsmitgliedern der IG Metall. Ich glaube, da waren auch alle schwer beeindruckt, wie wir uns als Jugend mit verschiedenen Themen auseinandersetzen und da wir unsere Stimme äußern können. Ich fand es auch sehr gut, jetzt hat Robin das ja gerade auch nochmal gesagt, dass wir da auch über das Handwerk gesprochen haben und nochmal aufgemacht haben, was da wichtig ist und warum es auch wichtig ist, dass das da Gehör findet. Es war gut, dass wir das da auch nochmal so in den Fokus gerückt haben und allein zu diesen ganzen Beiträgen und allem, was wir da auch, ja auch mit dir, Linda, da auf der Bühne gezaubert haben, mit den Parteijugenden, Ehrenamtlichen und den geschäftsführenden Vorstandsmitgliedern, allein dafür, dass das da stattgefunden hat auf der Seebühne, hat sich das Festival ja fast schon gelohnt, dass wir da so tief und auch inhaltlich strukturiert und auch sehr klar in den Austausch gehen konnten.
Total. Ich würde sagen, dann kommen wir jetzt zu unserem zweiten Thema, oder? Was ist eigentlich los bei ThyssenKrupp Steel? Nach monatelanger Ungewissheit und einem echten Kraftakt ist er da, der Sanierungstarifvertrag für ThyssenKrupp Steel. Das letzte Mal haben wir im November letzten Jahres hier im Podcast über Deutschlands größtes Stahlunternehmen gesprochen. Damals war unser Gesprächspartner Moritz Engels, junger Betriebsrat am Standort Dortmund. Zu diesem Zeitpunkt war ein tschechischer Investor gerade in die Stahlsparte eingestiegen. Es herrschte große Unsicherheit und die Frage: Wie geht es denn weiter mit der Stahlsparte und was bedeutet das überhaupt für die Mitbestimmung? Das stand also im Raum. Jetzt, fast ein Jahr später, liegt endlich eine Perspektive in Form eines Sanierungstarifvertrages auf dem Tisch. Wie der aussieht, welche Einschnitte auf die Belegschaft zukommen und wie die Verhandlungen bis dahin verlaufen sind, darüber sprechen wir, wie soll es anders sein, mit Moritz Engels. Welcome back hier bei Edelmetall.
Ja, Mahlzeit, Linda. Vielen Dank, dass ich wieder dabei sein kann.
Ja, du hast ja gar nicht gezögert, als die Einladung kam und hast direkt gesagt, ja, ich bin auf jeden Fall dabei. Hast aber auch schon direkt angeteased, der Weg zu diesem Tarifvertrag war alles andere als einfach. Ihr habt teilweise über 20 Stunden da am Verhandlungstisch gesessen und du eben auch mit. Was würdest du denn sagen? Wo befindet sich gerade dein Energielevel? Konntest du dich mit ein bisschen Abstand schon erholen oder steckt es dir noch in den Knochen?
Ja, also letzte Woche war schon ziemlich hart. Die letzte Verhandlungsrunde war angesetzt für einen Tag. Und du hast es gerade schon gesagt, am ersten Tag haben wir 20 Stunden verhandelt, haben uns vertagt auf den nächsten Tag nach 3 Stunden Schlaf mit 16 Stunden Verhandlung weitergemacht, mussten wieder unterbrechen für eine kurze Schlafpause und haben dann am Freitag auf Samstag 22 Stunden nochmal am Verhandlungstisch gesessen, also knapp über 60 Stunden. Am Wochenende dann angefangen, die Kollegen zu informieren, bis heute. Deswegen, ich sag mal, der harte Brocken ist jetzt erstmal vorbei. Man geht jetzt eher vom Kampfmodus in den Informationsmodus zu den Kollegen. Natürlich steckt das noch in den Knochen, aber man möchte natürlich auch diese Vielseitigkeit dieses Tarifergebnisses dann mit den Kollegen teilen und auch die darauf vorbereiten, dass sie gut Bescheid wissen.
Es hört sich an, als würdest du aber auch mal 22 Stunden Schlaf am Stück brauchen jetzt erstmal. Von außen betrachtet ist es, glaube ich, für alle, die jetzt nicht direkt in der Stahlindustrie arbeiten oder auch bei ThyssenKrupp, die kriegen ja alle nur die ganzen Infos auch aus den Nachrichten. Und da hat sich's jetzt in den letzten Wochen so ein bisschen überschlagen, hatte man das Gefühl. Eine Meldung war zum Beispiel, dass auch ArcelorMittal plötzlich gar keine staatlichen Transformationsmittel mehr wollte und das Projekt so ein bisschen Grünstahl aufgegeben hat. Bevor wir jetzt auf das Ergebnis schauen und auf die Vielfältigkeit dieses Tarifvertrags, kannst du uns noch einmal sagen, wie seid ihr denn überhaupt in diese Verhandlungen gegangen? Was hat euch zu diesem Zeitpunkt denn bewegt und welche Sorgen hattet ihr auch, als es darum ging, jetzt diesen Sanierungstarifvertrag auszuhandeln?
Ja, um das noch einmal etwas globaler einzuordnen. Die gesamte Stahlindustrie in Deutschland, aber auch in Europa, ist in einer ganz, ganz tiefen Krise. Also wirklich eine strukturelle Krise, keine Delle. wie man sie vor ein paar Jahren kennt, sondern strukturell vergleichbar, ich sag mal, mit Anfang der 90er, Ende der 80er, als der Stahl schon mal massivst unter Druck war. Die Entscheidung von ArcelorMittal ist in der Branche eingeschlagen wie eine Bombe. Das liegt daran, der Industriestrompreis. Der ist immer noch nicht da, wo denn die Stahlindustrie, die energieintensive Industrie braucht. Aber auch Handelsmechanismen in der EU, dass eben keine Schutzzölle effektive da sind, dass die Mechanismen, die jetzt adressiert sind, dass die zu langsam kommen. Der Markt ist unfassbar schnell unterwegs. Wir haben Präsidenten in Übersee, der ja per Dekret Sachen in einer Geschwindigkeit durchboxt, wo die EU einfach nicht hinterherkommt. Rohstoffpreise, die völlig verrückt spielen, in der Automobilindustrie, die auch immer noch am Boden liegt. Also sehr, sehr viele globale Schwierigkeiten für die Stahlindustrie. ThyssenKrupp da drin hat das große Problem, dass ganz viele Strategien in den letzten Jahren nicht weiterverfolgt, gescheitert sind und wir die Menge, die wir produzieren, am Markt nicht mehr loswerden, sodass wir tatsächlich Überkapazitäten haben und auch im Unternehmen ein strukturelles Problem. Wo wir uns auch aber auf der Arbeitnehmerseite nie gesagt haben, nee, das wehren wir ab, das sehen wir nicht so, sondern wir haben gesagt, das sehen wir auch, wir müssen uns verändern, aber wir müssen uns sozial und vernünftig und mit Augenmaß verändern. Das ist immer unser Anspruch gewesen. So sind wir dann auch in die Verhandlungen reingestartet, dass wir etwas tun müssen, dass wir auch Kapazitäten verringern müssen, aber immer den Mensch im Mittelpunkt behalten und niemanden ins Bergfreie lassen. Nicht die Kollegen, die noch hier sind und eben ihre Arbeit leisten, aber auch nicht die Kollegen, die dann in die Rente überführt werden und dessen Stellen dann wegfallen.
Und jetzt habe ich schon eingangs gesagt, das ist ein Sanierungstarifvertrag, der da auf dem Tisch liegt. Das klingt schon nach neu aufstellen, aufstellen für die Zukunft. Vielleicht kannst du einmal ganz kurz sagen, Sanierungstarifvertrag, was heißt das überhaupt?
Ja, es gibt da so eine Kaskade. Wir haben auch anfangs von einem Zukunftstarifvertrag gesprochen. ThyssenKrupp-Stil muss sich zukunftsfähig aufstellen mit Investitionen und ein bisschen umstrukturieren und restrukturieren. Also auch mit Personalabbau verbunden, aber moderat. Auch mit ein paar Einbußen der Arbeitnehmer. Wir hatten das in der Vergangenheit häufiger. Also alle 4-5 Jahre wird es in Restrukturierung gefahren, um sich ein bisschen schlanker aufzustellen. Da wird dann mal so das Urlaubsgeld mal für ein Jahr ausgesetzt. Eine Sanierung bedeutet aber tiefgreifende strukturelle Anpassungen im ganzen Unternehmen und das nicht für ein Jahr, sondern mehrjährig bis hin eben zu einer dauerhaften Anpassung ganzer, ich sag mal, Strukturen und Gefüge. Sei es jetzt Lohn- und Gehaltsgefüge oder auch eben des Anlagenparks in dem gesamten Unternehmen. Und diese Verhandlungen haben sich eben von einer Zukunftstarifvertrag hin zu einer Restrukturierung und dann jetzt letztendlich, weil sich alles wirklich zugespitzt hat, zu einem Sanierungstarifvertrag entwickelt. Das haben wir auch so gesehen, weil um diesen Laden hier bei uns, und so kann man das, so sprechen wir das aus, um diesen Laden wieder auf Kurs zu bringen, sind große Anstrengungen nötig und das nicht nur ja arbeitgeberseitig, sondern auch arbeitnehmerseitig. Aber, und ich wiederhole es nochmal, immer mit einer sozialen Komponente, dass die Menschen hier eben nicht ins Bergfreie fallen. Das darf nicht passieren und das haben wir aber, glaube ich, auch hinbekommen.
Nimm uns mal ganz kurz mit vielleicht in die Verhandlungen selber, die du ja auch begleitet hast. Wie war denn da die Stimmung zwischen Unternehmensseite und auch der Arbeitnehmerseite? Wenn du jetzt sagst, es hat sich von diesem anfänglichen, wir wollen eigentlich einen Zukunftstarifvertrag machen und dann fand da eine Entwicklung statt in ziemlich langer, aber dann ja auch kurzer Zeit jetzt in Tagen gesehen. Also was für Gefühle bist du da durchlaufen und auch alle Beteiligten?
Man muss sagen, um vorne anzufangen, von März bis ungefähr Mai haben wir so Inforunden gefahren, um erstmal wirklich tief in die wirtschaftliche Zusammenhänge zu gucken, in unser Produktionsnetzwerk, technische Themen auch für die Zukunft, auch den Grünstahl nochmal beleuchtet. Sind dann übergegangen im Juni in den Verhandlungsprozess, nachdem wir genug Infos bekommen haben. Dann 5 Verhandlungsrunden, immer sehr, sehr kurze Runden. Der Arbeitgeber ist nie von seinen Maximalforderungen weggerückt. Deswegen haben wir auch letztendlich dann letzte Woche auch noch mal eine ordentliche Aktionswelle gefahren an den Standorten. Die wollten alle unsere tariflichen Errungenschaften radikal wegrasieren, ohne Erlass. Das hätte bedeutet zwischen 9.000 und 12.000 Euro pro Jahr, dass es die Beschäftigten gekostet hätte. Und wir haben auch gesagt, ey Leute, wir verstehen, dass wir in einer extrem schwierigen Lage sind, aber wir können nicht alles, was wir je erreicht haben, unsere Vorväter jemals erkämpft haben in Tarifrunden, können wir jetzt über Bord werfen. Damit rettet es auch kein Unternehmen. So, und dann hat sich das zugespitzt. Letzte Woche Mittwoch, 6. Verhandlungsrunde, war schon, ich sag mal, ein bisschen länger angesetzt, bis in den Nachmittag hinein. Es ist dann aber, ich habe es vorhin beschrieben, sehr spät geworden, dann 3 Tage lang auch. Und irgendwann bist du einfach nur noch völlig im Film. Du funktionierst nur noch, die Emotionen kochen hoch, wenn du übermüdet bist. Und dann wird aus Sachlichkeit dann auch eine sehr emotionsgeleitete Diskussion. Das darf nicht passieren. So, das ist arbeitnehmerseitig, wie aber auch arbeitgeberseitig dann irgendwann passiert. Das kannst du nicht vermeiden. Und an den Punkten haben wir dann auch immer abgebrochen, als man merkte, man ist drüber. Also die Stimmung war ziemlich aufgeheizt, weil auch nicht nur wir Arbeitnehmer, auch der Arbeitgeber steht massivst unter Druck, dass dieser Abschluss jetzt auch in näherer Zukunft kommen musste. Also wir brauchen Geschwindigkeit, weil uns die Zeit einfach weglief. So, und deswegen mussten wir das Ding jetzt fertig machen und eben ein immenser Druck und eine Riesenverantwortung für 27.000 Menschen. Das muss man da erwähnen, dass es da um unfassbar viele Menschen, aber auch Familien geht, und dann lastet dann schon ein enormer Druck auf allen Beteiligten.
Dann lass uns mal genauer aufs Ergebnis schauen, weil was ich wirklich unglaublich beeindruckend fand, als dann die Nachricht kam, es gibt diesen Sanierungstarifvertrag, stand ganz oben drüber völlig zurecht, dass es erstmal, dass sie es geschafft hat, dass es keinen Kahlschlag geben wird, dass bis 2030 betriebsbedingte Kündigungen ausgeschlossen sein werden. Und das ist ja wirklich in allen Sachen, die du jetzt vorher schon mal dargestellt hast und auch in der Situation in der Stahlindustrie, eine wirklich starke Zusage. Es gibt auch Sachen in diesem Sanierungstarifvertrag, die sich natürlich auch ein bisschen anders lesen. So, die Arbeitszeit soll sinken, Sonderzahlungen und Jubiläumsprämien fallen erstmal weg. Ein Standort wird auch geschlossen, so wie ich das verstanden habe. Das war jetzt so ein kleiner Ausblick. Vielleicht kannst du aus deiner Sicht nochmal sagen, was sind für dich die wichtigsten Eckpunkte dieses Sanierungstarifvertrages?
Genau, also du hast es ja schon gerade erwähnt, dass bis 2030 erstmal betriebsbedingte Kündigungen ausgeschlossen sind. Wir haben Standortsicherheiten, außer leider für den Standort Bochum, Kastropper Straße, aber da war schon in einem vorherigen Tarifvertrag aus 2020, gab es einen Schließungsbeschluss bis 2027, der wurde mal verlängert und jetzt hat man sich geeinigt auf 28. Eine weitere Schließung eines Standorts konnten wir verhindern, da wird ein Optimierungskonzept aufgelegt, das ist auch sehr, sehr gut für die Kolleginnen und Kollegen, und dann fangen wir auch schon an, Tarifvertrag und aber auch den Sozialplan, den es dann jetzt bald geben wird, da haben wir Eckpunkte festgelegt, damit die Personen, die wir abbauen, wo wir die Zahl auch nochmal gedrückt haben, dass wir die eben sozial sehr, sehr gut auffangen. Wir bauen keine goldenen Brücken mit Diamantbesetzung auf Kosten der dableibenden Mannschaft, aber wir werden die Kollegen so an die Rente heranführen, Menschen, die über 61 Jahre alt sind, mit denen wir den kompletten Abbau zahlentechnisch hinkriegen können. Die werden wir so an die Rente heranführen und auch Rentenpunkte erkaufen über den Arbeitgeber, dass sie eben da nicht ins Bergfreie fallen und massivste Verluste haben später im Lebensalter und auch dadurch eine Wertschätzung erhalten und eben früher auch rauskommen. Das ist eben ganz, ganz wichtig für uns, dass wir auch nicht jüngere Kollegen dann freisetzen, die wir dann auch wieder noch hier brauchen und denen wir dann, ich sag mal, hunderttausende Euro, das Geld, was auch keiner hat, dann hinterher schmeißen und die sich dann, ich sag mal, nach 3 Tagen einen neuen Job organisieren, die Kollegen, die älteren Kollegen dann auch hier weiter malochen müssen. Das ist so die Logik dahinter, ältere Kollegen gut an die Rente ranzuführen, jüngere zu halten, Sicherheit zu bieten. Eben, wir haben da sehr viele Zukunftsinvestitionen auch mit rein verhandelt, also den Bau der Direktreduktionsanlage, die maßgeblich dann für den grünen Stahl ist, aber eben auch weitere Anlagenteile, die eben für die Zukunftssicherheit des Anlagenparks wichtig sind, Basisinvestitionen, die so Großanlagen, Großindustrieanlagen eben brauchen, wo auch mal gerne gespart wird in der Instandhaltung. Das haben wir festgezurrt. Das Problem an der Geschichte war, das haben wir nicht zum Nulltarif bekommen, sondern es wurde von uns verlangt, wie ich gerade erwähnt hatte, viele tarifliche, aber auch betriebliche Errungenschaften, Sonderzahlungen, Jubiläumszahlungen, all sowas abzuliefern. Und da haben wir uns bitter gestritten, also tagelang wirklich gestritten, weil es dann auch nicht immer rational war. So, das Jubiläumsgeld, das ist ein, ich sag mal, monetär ein kleiner Teil des Gesamtpaketes, wo der Arbeitgeber aber gesagt hat, das wollen wir euch wegstreichen. So, wo wir gesagt haben, es ergibt wirtschaftlich keinen Sinn und der Arbeitgeber aber drauf beharrt hat, und das ist also auch ein emotionaler Wert, von uns und von den Kollegen, wenn du 45 Jahre im selben Unternehmen in der Steinindustrie gearbeitet hast, dass du dann eine gute Zuwendung, eine auch wirklich ordentliche Zuwendung kriegst in Form eines Jubiläumsgeld. Das wurde jetzt eingekürzt. Wir konnten da das teilweise retten, aber es wird massivst eingekürzt. Und das ist ein Schlaggesicht auch für die Kolleginnen und Kollegen. Wir halten ein 13. Jahresgehalt in Form einer Sonderzahlung. Da konnten wir sogar einen Mitgliederbonus rein verhandeln. Das wird dieses Jahr gekürzt auf 100% eines Monats Bruttos, also doppeltes Gehalt. Und eigentlich ist das 110%. Ab nächstem Jahr gibt es die 110% für Mitglieder für 4 Jahre und Nichtmitglieder bekommen nur die 100%. Somit haben wir auch in unserem Haustarifvertrag für die Mitglieder da was Gutes rausgeholt und Kolleginnen und Kollegen, die eben in diese Altersbrücke, so nennen wir das, eben in Rente gehen, die bekommen nochmal 5.000 Euro zusätzliche Abfindung, wenn sie zum Stichtag von, lass mich überlegen, letzten Freitag IG Metall-Mitglied waren. Das ist schon ganz gut. Wir haben aber eben unser Urlaubsgeld, eine 600-Euro-Zahlung im Februar, haben wir starke Federn gelassen. Du hast es schon angesprochen, Arbeitszeit haben wir abgesenkt von einer 34 auf eine 32,5-Stunden-Woche ohne Lohnausgleich. Was aber immer ein gutes Instrument ist. Ja, das kostet den Kollegen zwar monatlich Geld, aber Arbeitszeit, wenn man das hochrechnet, wir haben das in Verhandlungen uns erörtern lassen, eine Stunde Arbeitszeit bei uns im Unternehmen sind 30 Millionen Euro. Das ist der größte Hub, womit du am meisten abfedern kannst. Und die Kollegen kennen das auch bei uns. Arbeitszeit dient immer als Beschäftigungssicherung. Deswegen können wir damit gut hantieren. Nur haben wir das Problem gehabt, der Arbeitgeber will so viele Menschen abbauen. Und wenn du dann noch massiv mit der Arbeitszeit runtergehst, hast du eine enorme Leistungsverdichtung. Und deswegen sind da auch Grenzen. Das sind so die Eckpfeiler, die wir auch lassen mussten. Diese Sonderzahlung und alles, die werden wir aber ab 2029, also danach, werden wir die dann wieder erhalten. Wenn hoffentlich diese Strategie des Vorstands mit allen seinen Facetten dann auch greift und wir wieder wirtschaftlich gut dargestellt sind.
Jetzt hast du ja selber schon gesagt, gerade in den letzten Tagen im Informationsmodus und im Gespräch mit den Kolleginnen und Kollegen. Wie sind denn die Reaktionen, die du da mitkriegst auf dieses Tarifergebnis?
Sind super unterschiedlich, weil jetzt die Menschen und die Kolleginnen und Kollegen gemerkt haben, oh, das betrifft mich ja in meiner Person jetzt wirklich. Und nicht nur die Betriebsräte und die IG Metall sagen, oh, jetzt wird's ganz düster, Leute, wir brauchen euch, jetzt müssen wir Gas geben, sieht schwierig aus, wir verhandeln, sondern jetzt kriegen die Leute den Spiegel vorgehalten, da wird gesagt, jetzt wird in deine Tasche gegriffen. Einige haben es auch schon vorher tatsächlich verstanden und sind sehr, sehr froh, dass es nicht so massiv ist, wie der Arbeitgeber es angekündigt haben, dass wir doch unterm Strich vieles verhindern konnten. Wir haben auch nie einen Hehl draus gemacht, dass wir nicht alles verhindern können. So viel Ehrlichkeit gehört auch am Anfang an dazu. Viele Kollegen, die jetzt gerade kurz vor ihrem 45. Jubiläum sind und das ja über das Zweifache eines Monatsgehalts als Anspruch dann hätten, die sind natürlich unfassbar enttäuscht. Die sind sauer auf uns, sauer auf den Arbeitgeber. Aber natürlich sprechen wir auch mit den Menschen und sagen, dass es natürlich eine unfassbare persönliche Betroffenheit ist, aber doch dann bitte die Wut und die Enttäuschung auch gegen den Arbeitgeber artikuliert werden muss. Denn wir sind es nicht, die da die Jubiläumsgelder irgendwie geopfert oder weggestrichen haben, sondern das ist das dann leider der Arbeitgeber gewesen. Wir versuchen Verständnis zu schaffen, weil jetzt ist es eben auch so, dieser Tarifvertrag muss über einen Mitgliederentscheid, jedes Mitglied bekommt jetzt einen Brief, nach Hause und muss entschieden werden, ob dieser Tarifvertrag dann angenommen wird oder nicht. Das ist eine Voraussetzung, dass dieser Tarifvertrag überhaupt seine Kraft entfaltet. Da sind viele negative Sachen drin, deswegen ist meine Stimmung dazu auch sehr gedämpft, muss ich sagen, weil es ist nie ein Erfolg, wenn man Arbeitsplätze abbaut und Leuten Geld aus der Tasche zieht. Und auf der anderen Seite haben wir dafür Sicherheit für die nächsten 5 Jahre bekommen und Investitionen und hoffentlich eine Zukunft. Deswegen sehr schwierig sind auch da die Gespräche.
Kannst du denn schon sagen, wo bei dir die Tendenz hingeht, was du glaubst, was bei dem Mitgliederentscheid rauskommt? Jetzt auch als jemand, der ja in den Verhandlungen saß und weiß, ihr habt da euer Bestes gegeben. Und das ist jetzt in dieser Situation vielleicht auch das bestmögliche Ergebnis? Fragezeichen.
Also ich kann nur für mich stimmen. Ich glaube, das ist noch nicht verboten, dass ich einfach das teile, dass ich damit Ja stimmen werde, weil ich bin überzeugt, dass meine ganzen Kollegen, unser Verhandlungsführer Knut Giesler, unser Bezirksleiter, aber ganz viele auch ehrenamtliche Kollegen, die mit dabei waren, die ganzen Betriebsratsvorsitzenden und aber auch ich, dass wir wirklich das Äußerste gegeben haben, wirklich da auch an die, fast also an die körperliche Schmerzgrenze gegangen sind. Und das eben auch unser aller Freizeit ist und wir das auch nicht machen, weil es total viel Spaß macht, sondern weil wir der Überzeugung sind, dass es wichtig ist, uns da einzusetzen, um eben Schlimmeres zu verhindern. Das versuchen wir jetzt eben zu transportieren, nicht zu beschönigen, das jetzt irgendwie abzufeiern, sondern eben den Leuten rein Wein einzuschenken, transparent zu sein, was ist da in der Verhandlung passiert, was konnten wir nicht erreichen, aber auch was konnten wir erreichen und da mit den Kollegen ins Gespräch zu gehen. Ich hoffe, dass, und so verstehe ich jetzt, was hier in Dortmund der große Tenor ist, dass die Kollegen sagen, das ist was, was man annehmen kann, das ist in Ordnung, auch wenn es uns das wehtut. Wir verstehen, warum wir das tun. So ist der Grundtenor, so das Grundrauschen, sage ich mal. Und deswegen bin ich eigentlich davon überzeugt, dass es, oder hoffe es, mehr als hoffen kann man nicht, hoffe, dass es angenommen wird. Und dass wir eben vorher gut informiert haben, jetzt gut informieren. Aber ich möchte auch niemanden dazu drängen oder den Stift führen, das anzukreuzen. Das Einzige, was sich die Kollegen, das kommunizieren wir auch, bewusst sein müssen, dass, also wenn den Tarifvertrag nicht angenommen wird, dass dann die Verhandlungskommission in der Form auch nicht mehr zur Verfügung steht. Und dass es dann wirklich ja schwierig werden könnte. Deswegen, wir werben dafür, was wir erreicht haben, was wir nicht erreicht haben und zeigen halt eben auf, dass es dann eben sehr, sehr ernst wird.
Eine Sache würde ich zum Schluss noch mal ganz kurz aber mit dir besprechen wollen, weil wir eingestiegen sind auch mit den ganzen Infos, die alle Leute außerhalb der Stahlindustrie ja nur aus den Nachrichten bekommen. Das würde ich gerne noch mal zum Schluss einordnen, weil was ich auch gelesen habe, ist, dass das Management ja nach wie vor das Ziel verfolgt, die Stahlsparte, also diese Beteiligung des tschechischen Investors, noch weiter auszubauen. Und ich mich gefragt habe, was heißt das denn jetzt für euch, auch gerade nach diesen Verhandlungen, inwieweit bewegt euch das noch? Sind das Unwägbarkeiten, wo ihr auch sagt, wir wissen auch noch nicht, was dann damit passiert? Kannst du das nochmal ganz kurz für uns einmal klarziehen?
Spannende Frage, die kann ich leider nicht kurz beantworten. Also vielleicht, was passiert jetzt? Wir haben ein Verhandlungsergebnis erzielt. Die eine Voraussetzung ist, dass dieser Tarifvertrag seine Kraft entfaltet. Die Mitglieder stimmen dem zu. Gehen wir mal davon aus. Dann muss noch der Arbeitgeber zustimmen und die Finanzierung für diesen Tarifvertrag, die muss bestätigt werden von der ThyssenKrupp AG, von unserer Muttergesellschaft. Also vorbehaltlich dieser zwei Dinge wird das Tarifergebnis überhaupt seine Kraft entfallen und auch durch Restrukturierung Kraft entfallen. Das heißt, wenn wir zugestimmt haben, dann wackeln wir nach Essen und sagen so, Herr Lopez, wie sieht's aus? Bezahlen Sie uns das mit den ganzen Investitionen, die da drin stecken? Ja, da wissen wir nicht, ob das passiert oder ob wir da nochmal Druck ausüben müssen auf die Konzernzentrale und uns, ich sag mal, die Kohle da holen müssen in Essen. Das kann natürlich auch passieren. Dazu bereiten wir natürlich auch alles vor. So, und dann haben wir aber noch nicht über die Verselbstständigung gesprochen. So, weil auch eine solche Verselbstständigung, also ein noch weiterer Ausbau der Beteiligung von der EPH Group, von dem Kretinsky, kostet nochmal mehr Geld. So, und die Frage ist, ob die ThyssenKrupp AG uns überhaupt das Geld gibt, damit wir uns wirtschaftlich wieder vernünftig aufstellen können. Und die zweite Frage dann im Nachgang, die wir jetzt ehrlich gesagt aber auch keiner von uns noch so stark forciert ist, kriegen wir dann hinterher auch Geld, um uns zu verselbstständigen. Da geht es ja auch um Pensionslasten und diesen ganzen Geschichten. Und das ist dann die zweite Frage, die geklärt werden muss. Aber erstmal Step by Step, erst das eine klären, dann das andere. Interessanterweise hört man von diesem Investor in diesem ganzen Prozess in Monaten gar nichts, was aus meiner Sicht aber nichts Gutes ist an der Stelle. Ich habe da auch eine sehr persönliche Meinung zu, denn ich glaube, dass Menschen, die in so kurzer Zeit Milliarden verdienen können, das nicht verdient haben, um Arbeitnehmern was Gutes zu tun. Meine persönliche Meinung.
Ist eine Vermutung, glaube ich, die viele, die gerade zuhören, eventuell unterschreiben würden. Danke dir erstmal jetzt für diesen sehr ehrlichen und ausgiebigen Einblick in eure Situation jetzt gerade bei ThyssenKrupp. Und ich wünsche dir persönlich erstmal nochmal viel Durchhaltevermögen für alles, was jetzt noch kommt. Und natürlich auch den Kolleginnen und Kollegen dann auch viel Kraft, falls da nochmal mehr Druck nötig sein sollte. Ich glaube, in den letzten Wochen war sichtbar, dass dieser Druck dann auch nochmal aufgebaut werden kann.
Ja, vielen, vielen Dank, Linda. Wir bleiben dran. Es bleibt bei ThyssenKrupp spannend wie eh und je. Und ich verabschiede mich mit einem herzlichen Glück auf in die Runde. Bis bald.
Danke. danke wie immer an Moritz für die spannenden und ehrlichen Einblicke. Svenja, jetzt aber auch nochmal an dich die Frage. Wir haben ja alle diese lange Unsicherheit bei ThyssenKrupp miterlebt und jetzt kam es doch gefühlt ruckartig, dass es da eine Einigung zu einem Sanierungstarifvertrag gibt. Was ist dir durch den Kopf gegangen, als du davon gehört hast?
Wir haben es ja gerade auch im Interview mit Moritz gehört. Die Lage bei ThyssenKrupp Steel, die war echt heftig. Und jetzt können Arbeitsplätze gerettet und gesichert werden, wenn auch das Management sich bewegt. Und wie das alles passiert, das war lange nicht klar. Aber das zeigt sich auch in dem, was wir gerade gehört haben und in dem, wie wir sind, auch als IG Metall und IG Metall Jugend. Wir bleiben immer dran und wir geben nie auf und das machen wir auch hier nicht. Und jetzt ist eben das Management gefragt und die müssen auch ihren Teil dazu beitragen, damit die Standorte langfristig gesichert sind.
Ja, und das war's auch schon wieder mit der Folge. Was ihr jetzt machen könnt den Rest des Monats, ist entweder diese Folge auf Repeat hören oder euch schon mal auf die nächste Folge im August freuen. Da haben wir natürlich auch wieder was Schönes für euch vorbereitet, oder Svenja?
Unbedingt, das machen wir. Da wollen wir uns ein bisschen mit dem Ausbildungsstart beschäftigen. Ist ja August, deswegen schauen wir da mal genauer drauf.
Sehr schön. Ich freue mich jetzt schon wieder auf die nächste Aufnahme mit dir und wünsche dir erstmal eine schöne sommerliche Zeit bis dahin, Svenja.
Dankeschön, die wünsche ich dir auch.
Tschüss.
Edelmetall, der Podcast der IG Metalljugend.
Dieser Podcast wird übrigens gefördert vom Bundesministerium für Bildung, Familie, Senioren, Frauen und Jugend.